The Streets Will Never Forget, Jonathan Soriano, 169 Tore in 200 Spielen für Salzburg. Fünfmal holte er das Double, aber noch viel legendärer im April 2013 war El Capitan im Spiel gegen den WAC nicht in der Startelf, da er im Krankenhaus die Geburt seines dritten Kindes feierte. Die zweite Halbzeit ging sich dann aber aus und Soriano traf noch dreimal beim 6:2-Sieg der Roten Bullen. Wir Kreißsaal zum Hattrick und daher die Frage, wie legendär war Jonathan Soriano eigentlich auf einer Skala von 1 bis 100? Eure Meinung in die Kommentare und jetzt zu dir dran, Patrick und Harald, haut raus.
Absolute Legende, geht nicht viel drüber. 94.
Bei mir ist es eine 91.
Bei mir sind es 90. Und jetzt geht's ab, Answer-Konferenz, Episode 4.
Nicht zu abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen mal Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht's natürlich zu der Sache.
Answer-Konferenz, Episode 4. Wir blicken heute in die Zukunft, beleuchten die Gegenwart, aber zunächst würde ich euch gerne eine Frage zur Vergangenheit stellen. Wir schreiben ja aktuell die 21. Runde der Bundesliga-Saison. Wie sah die Tabelle in der 21. Runde der Saison 2013-2014 aus? Wer war auf Platz 1, auf Platz 2 und auf Platz 3?
Also ich glaube, es waren nur 10 Teams.
Ja.
Und erster muss wie eh immer in den letzten 10 Jahren Salzburg gewesen sein, oder?
Ich bleibe bei meinem ursprünglichen Pick. Als Nummer 2 habe ich dann gesagt Altach.
Mhm. Was hast du gesagt nochmal? Das tut mir schwer. Wer war es denn?
Was? Ich sag's euch.
Bitte.
Also wenig spektakulär auf Platz 1, natürlich Red Bull Salzburg, aber dahinter SV Grödig auf Platz 2, 4 Punkte vor Rapid, Euphorie pur, scheinbar in Grödig, die in jener Runde vor knapp über 1000 Zuschauern gegen die Admira mit 2:1 gewonnen haben. Und das, obwohl der Top-Torschütze der damaligen Bundesliga-Saison, Philipp Zulechner, leer ausging.
Sick.
Parallel-Universum.
Zulechner nicht sick.
Schön.
Wenn man sick ist, ein anderer. Ja, na, schon Wahnsinn. Ist, was alles innerhalb von 10 Jahren so passiert. Also Salzburg auf Nummer 1, das ist jetzt nicht so spektakulär, dieser Change, aber SV Grödig.
Hat sich ein bisschen was getan beim SV Grödig in den letzten 10 Jahren. Ja.
Und dennoch, es war eine kurze, aber sehr intensive Ära von Grödig.
Kann man wohl so sagen.
In der Bundesliga. Es ist aber auch viel am Wochenende passiert. Was bleibt euch in Erinnerung von Runde 21?
Dass ich immer noch rechnen muss und es mir schwerfällt. Rechnen. Kopfrechnen.
Wieso? Immer Schwierigkeiten gehabt in der Schule, oder?
Na, das nicht, aber diese ganzen internen Tabellen, die man da erstellen muss, woher soll ich wissen, wie eine interne Tabelle von Hartberg Rapid und der Austria zum Beispiel ausschaut?
Dafür ist der Patrick dann in...
Brauche ich immer einen Second Screen.
Ja, das war heute meine Aufgabe am frühen Morgen. 2 Kaffee, 1 Stunde circa gebraucht. Das war mühselig. Es hätten sich die Teams auf jeden Fall in der letzten Runde einfacher machen können. Vor allem Rapid mit dem 1:1 gegen Lussenau überraschend. Und auch Klagenfurt hätte, wenn sie das Remis gehalten hätten, wären sie auch schon durch. Ja. Und dann wäre es eigentlich nur noch gegangen um Hartberg und die Austria. Und so sind halt noch 4 Teams in der Verlosung. Mhm.
3 aus 4 heißt es in der letzten Runde.
Korrekt.
Dazu später dann noch mehr. Was ist dir sonst von dieser Runde vielleicht noch in Erinnerung geblieben?
Terence Kongolo, 7. Spiel für Rapid, 3. rote Karte, auch wenn diese Entscheidung vom Schiedsrichter Hammeter nicht die glücklichsten waren.
Ich finde, er hat generell einen schlechten Tag gehabt. Also nicht nur die Entscheidung, hier Gelb-Rot zu geben, auch wenn er es danach dann noch bei den Kollegen von Sky versucht hat zu begründen, aber so ganz schlüssig war das für mich jetzt nicht.
Und vor allem die 2. gelbe Karte, der Gegenspieler rennt in Kongolo eigentlich hinein. Der kommt zu Sturz und dadurch kommt auch der Lussener Kicker zu Sturz. Da dann gelb-rot zu zeigen, ist schon eine grobe Fehlentscheidung.
Sagen wir so, es waren alle überrascht.
Ja.
Nicht nur die Rapid-Spieler, sondern auch die Austria-Lussenau-Spieler, vielleicht auch ein bisschen Schiedsrichter Hameter.
Er war überrascht, dass er gelb-rot zeigt hat.
Oh, mein Gott. Ach, scheiße, war das gelb.
Aber wenn ich Schauer rausgezogen habe, dann will ich es nicht mehr zurücknehmen. Vielleicht auch so. Nein, waren ein paar knifflige Entscheidungen auf jeden Fall mit dabei. Ich würde aber gerne zunächst, bevor wir dann in Richtung Strich gehen, würde ich über Sturm Graz einen Take bringen. Seid ihr bereit?
Nur zu.
Bitte, bevor wir...
Es ist sogar ein Hot-Take, bitte, das Intro. 45 Punkte nach 21 Runden. Sturm spielt aktuell die drittbeste Saison der Vereinsgeschichte. Nur unter Osim war man in den Meisterjahren Ende der 90er besser unterwegs und der Erfolg trägt einen Namen. Christian Ilzer, in dreieinhalb Jahren hauchte er dem Verein gemeinsam mit Andi Schick ein neues Leben ein. Sturm ist nicht nur punktemäßig top, sondern auch fußballerisch richtig fein anzuschauen. Und das alles führt mich zur These, Christian Ilzer ist der beste Sturmtrainer des 21. Jahrhunderts.
Mhm. Wann hat das 21. Jahrhundert begonnen?
Am 01.01.2000.
Okay. Was hat Sturm in dem Frühjahr 2000 gemacht?
Überwintert in der Champions League.
Champions League gespielt, gell? Im Frühjahr. Okay. Ja. Wer war da Trainer?
Ivica Osim. Okay. Ivica Osim ist der beste Trainer aller Zeiten von Sturm. Beste Trainer der 90er generell. Aber es war trotzdem schon so ein bisschen die Klein auf Sturm Graz.
Weil auch muss ein extremer die Klein gewesen sein, wenn du in der Champions League überwinterst. Die Armen.
Es war das letzte Lebenszeichen von Sturm, bevor es nur mehr bergab ging. Nein, ich verstehe es eh. Verstehe auch den Ansatz, den du da jetzt reinbringen möchtest, dass Ivica Osim schon die größere Nummer war. Ist er ja auch. Und dennoch waren die Voraussetzungen etwas anders. Christian Ilzer hat das gemeinsam mit Andi Schicker in den letzten dreieinhalb Jahren einfach auch aus dem Boden gestampft. Ivica Osim war vor allem Anfang der 2000er, da war ein komplett anderes Setup in Graz vorhanden. Spielermaterial, da hat man richtig zugelangt am Transfermarkt, hat Sturm jetzt in den letzten zwei Jahren auch, aber das haben sie sich davor eben auch erarbeitet.
Mhm. Also bei allem Respekt und man kann tatsächlich nur den Hut ziehen vor dem, was Ilzer und Schicker geleistet haben und da ist auch schon der nächste Punkt. Ich würde die zwei als Duo sehen, das für den Erfolg beim SK Sturm verantwortlich ist und deswegen, sorry, Chris Ilzer, 50% des Erfolges nur zuschieben.
Ja. Ist ja bei Kartnick und Osim auch so gewesen, oder?
Ja, genau. Ja, das Heinz Schild hier auch noch.
Ja.
Mir persönlich ist es noch zu früh, um Chris Ilzer diese Lorbeeren zuteil werden zu lassen.
Ist ja, der Cup-Titel zu wenig, der eine bislang erreichte den einen, und das Überwintern auch im Europa?
Ja, den einen Cup-Titel hat Heiko Vogel auch erreicht.
Mhm.
Und dazwischen gibt es ja dann noch einen Sturmtrainer, der durchaus Ansprüche stellen kann. Ne?
Meistertrainer Franco Foda. Ja, habe ich natürlich auch bedacht. Und dennoch bleibe ich dabei, der fußballerische Aspekt hat sich bei Christian Ilzer dann doch durchgesetzt. Von den Erfolgen her, Franco Foda, stimme ich dir zu, Meister mit dieser Mannschaft in dieser Saison. Aber da war Red Bull Salzburg eben auch noch nicht das Red Bull Salzburg, wie wir es in den letzten 10 Jahren erlebt haben. Und zugleich finde ich einfach die fußballerische Entwicklung unter Ilzer interessanter. Sturm hat mehr Identität in den letzten 3 Jahren gehabt. Wenn ich jetzt zurückdenke an die Saison 2010, 2011, als Sturm Meister geworden ist, dann muss ich die Saison schon ein bisschen, ich will jetzt diesen Meistertitel nicht schlecht reden, aber es war schon ganz viel Klicker mit dabei. Und ganz viele Faktoren haben da mit reingespielt, dass Sturm dann auch Meister geworden ist.
Unter anderem das Handspiel von Leihspieler Sakic.
Ja.
Das bleibt mir in Erinnerung von dieser Meistersaison von Sturm. Gell? Also es hat schon einen komischen Beigeschmack.
Ja, natürlich, aber am Ende bleibt der Titel. Wie gesagt, Chris Ilzer ist auf einem guten Weg, ist aber noch nicht dort. Vielleicht wird ja der Vorplatz des übernächsten Sturmstadions nach Chris Ilzer benannt. Und wir können dann anders drüber reden. Noch sehe ich es nicht so weit.
Würdest du deine Meinung ändern, wenn Chris Ilzer in dieser Saison Meister wird mit Sturm? Echt, in dieser Phase von Red Bull Salzburg?
Ja.
Da musst du mal diese
dann kann man seine Meinung ändern. Oder das Tubelholz vielleicht.
Auch noch möglich, ja.
Schauen wir mal. Wie gesagt, deswegen sage ich, zum jetzigen Zeitpunkt ist es mir noch ein bisschen zu früh, dein Take, aber sei dir
ich will ein bisschen triggern.
Benommen.
Ich will ja triggern auch. Und die Frage ist ja auch, gibt es überhaupt Chris Ilzer in der kommenden Saison bei Sturm Graz? Er hat zwar jetzt in der Vorwoche den Vertrag bis 2026 verlängert, aber das bindet Chris Ilzer jetzt nicht unbedingt mehr in der Steiermark, würde ich jetzt mal behaupten.
Die Vertragsverlängerung hat genau einen Effekt, nämlich dass der SK Sturm mehr Gehalt zahlen muss für Chris Ilzer und sein Trainerteam, was heißt aber, sagt nichts über den Weiterverbleib von Gesilzers.
Ja, und dass sie auch Ablöse kassieren, wenn er gehen sollte, jetzt zum Beispiel im Sommer. Also eine höhere, ja. Weil der Vertrag wurde ja nur um ein Jahr verlängert, auf 26. Mhm. Aber ja, es ist schon so, finde ich auch, seitdem Chris Ilzer am Werk ist, eben mit Andi Schicker, sie haben der Mannschaft schon einfach eine Gier und einen Hunger eingeimpft. Und was man auch dazu zu sagen hat, ist einfach, sie hatten wenige Dämpfer. Sie hatten eigentlich viele Erfolgserlebnisse, sei es sportlich oder auch am Transfermarkt vor allem, eben die ganzen Erlöse. Das hat ihnen schon auch in die Karten gespielt, dass es gerade auch so läuft, wie es einfach läuft.
Du sagst es eh, Transfermarkt, da ist eigentlich in den letzten Jahren wirklich alles aufgegangen. Und dann spreche ich nicht nur über einen Yeboah, über einen Højlund oder ein Emega, weil diese ganzen Transfers, die vor allem in der, ich glaube, das war der erste Sommer von Chris Ilzer und Andi Schicker bei Sturm, als man Alex Braas, David Affengruber und Manfred Zakaria geholt hat. Und das war zu jener Zeit eigentlich die absoluten Leistungsträger. Das waren Spieler mit einem hohen Potenzial, aber die es noch nicht ausgeschöpft haben. Braas und Affengruber bei Liefering, Zakaria bei der Austria schon eine etwas wichtigere Rolle gespielt, aber die Transfers, so wie die Mannschaft eben auch zusammengefügt worden ist, das ist einfach the perfect match im Grunde. Und dann kommen eben dann auch noch so Goldtransfers wie Yeboah, Emega und Rasmus Højlund dazu.
Demarco, Orosch.
Ja, nein, sicher. Ja, aber dann hast du einen Stankovic auch, der in dieser Phase getätigt war.
Also wirklich. Alles gut.
Also ich glaube, die Trefferquote von Andi Schicker.
Kronberger.
Die Trefferquote von Andi Schicker kann sich schon sehen lassen. Ja,
natürlich.
Die Frage ist, wie geht man dann um mit dem ersten Rückschlag, wenn vielleicht doch einer dieses Duos auch mal den Verein verlässt. Das wird dann interessant werden, wie Sturm, ob dass dieses Setup so auch hergerichtet ist, dass man es 1:1 übergeben kann und es gleich erfolgreich weiter fortgesetzt werden kann oder ob es auch so sehr an diese zwei Persönlichkeiten angedockt ist.
Ich glaube, es wird abschließend kurz, es wird viel davon abhängen, ob sie gleichzeitig gehen oder nicht. Ich glaube, wenn Schicker und Ilzer gleichzeitig gehen, steht Sturm vor einer ordentlichen Aufgabe. Wenn jetzt zum Beispiel Chris Ilzer geht und Andi Schicker zuerst einen Nachfolger von Chris Ilzer sucht und findet und dann erst an die Schicker geht, sehe ich es jetzt nicht so dramatisch.
Ich glaube, da wird der Verein Sturm auch darauf pochen, dass die beiden nicht in einem Sommer vielleicht den Verein verlassen. Aber wer weiß, was passiert. Kurzes Vereinsdropping noch. Was macht Chris Ilzer im Sommer? Ich gehe davon aus, dass er trotzdem Sturm Graz eigentlich verlässt. Deutsche Bundesliga wäre aufgelegt. Was macht er? Macht er den Peter Stöger, wie einst als Meistertrainer, dann in die zweite Bundesliga zum ersten FC Köln? Die sind momentan sehr abstiegsgefährdet. Sprich, da könnte sich auch ein Umbruch anbahnen. Im Sommer macht er einen Olli Glasen und geht zu VfL Wolfsburg, weil die eben auch nicht wirklich gut performen. Oder Hertha BSC vielleicht da komplett einen neuen Aufbruch in eine neue Zukunft einzuleiten?
Schwierig zu sagen. Ich glaube auf jeden Fall auch, dass er im Sommer bei dem passenden Angebot Sturm verlassen wird, aber ich sehe ihn eher mehr in der Bundesliga als wie in der zweiten Bundesliga.
Ich glaube, es ist jetzt Anfang März noch ein bisschen zu früh, um darüber zu spekulieren. Ich glaube, dass sich dann in den nächsten Monaten noch der ein oder andere Job auftut oder der ein oder andere Dominostein fällt. Ja, deswegen glaube ich, macht es wenig Sinn, jetzt darüber zu spekulieren. Da könnte schon noch der ein oder andere Job aufgehen, den man jetzt vielleicht noch gar nicht sieht.
Gut, dann spekulieren wir eher um die Vereine, die um den Strich kämpfen, denn auch wenn wir den spannendsten Titelkampf seit 2019, 2020 haben, jeder spricht nur um diesen Platz 6. 4 Vereine sind im Rennen, 3 können es noch machen. Patrick, dein Take.
Wir tanzen den Meistergruppentango. 3 Plätze, 4 Kandidaten und jede Menge Brisanz. Hartberg, Klagenfurt, Rapid und die Austria schnapsen sich den Meistergruppentickets aus. Die schlechtesten Karten hat aber die Wiener Austria. Sollten sie aber gegen die WSG Tirol gewinnen, könnte in 3 von 4 Szenarien ein violettes Wunder blühen. Auf die Szenarien gehen wir gleich an, aber wie wir wissen, das dauert ein bisschen länger als 30 Sekunden.
Ich nehme mal das 4. Szenario vorweg.
Bitte. Also ohne Happy End für die Austria.
Ja, genau. Ja. Austria Klagenfurt und Rapid spielen unentschieden und es ist alles andere wurscht.
Ja, und das ist ja eigentlich die Konstellation, die am brisantesten ist. Es riecht ein bisschen nach Gijón 1982, nach einem Nicht-Angriffspakt, den ich mir aber gar nicht vorstellen kann. Vor allem nach dem, was jetzt in der letzten Woche passiert ist bei Rapid, ist man medial jetzt auch nicht gut ausgestiegen. Ich glaube, das kann man sich in der Situation auch gar nicht leisten.
Ich glaube, es ist für beide Vereine eine relativ ungute Situation, weil natürlich alle mit Argusaugen auf dieses Spiel achten werden. Ich würde jetzt auch gar niemanden unterstellen, dass sie tatsächlich mit dieser Absicht reingehen. Aber es kann sich natürlich der Spielverlauf sehr schnell so entwickeln, dass es, weiß nicht, nach 60, 70 Minuten unentschieden steht. Und warum dann noch Risiko eingehen?
Lieber das X nehmen.
Natürlich,
ja. Man kann man beiden Teams ja dann auch keinen Vorwurf machen.
Nein, also
die schauen dann eben, dass sie oben bleiben und dann würde ich höchstwahrscheinlich vielleicht auch mich weiter zurückziehen. Obwohl es eben schon auch ein Spiel mit dem Feuer ist. Dann ist irgendeine Standardsituation in der 92. Minute. Und
deswegen wird niemand mit dieser Einstellung reingehen. Wir holen jetzt einfach das X und dann passt schon. Sind wir einfach beide oben und die Austria kann machen, was sie will. Die bleibt unten, wird es nicht spielen. Aber ich glaube schon, dass das eine Komponente, wie es der Harald eben gerade beschrieben hat, auch spielen kann. In der 70. Minute beim Stand von 1-1 gehst dann vielleicht auch nicht mehr das letzte Risiko hinein. Schaust eigentlich auch mehr, dass du hinten stabil stehst und die restlichen Minuten einfach noch über die Zeit bringst. Aber, falls das nicht so endet, gibt es ja noch eben die drei anderen Szenarien, die für die Wiener Austria spricht. Natürlich, sie müssen einmal gewinnen gegen die WSG Tirol. Und sie schaffen es in die Meistergruppe, wenn Klagenfurt Rapid besiegt und somit grün-weiß in die Quali-Gruppe marschiert. Das zweite Szenario, Hartberg und Klagenfurt verlieren. Dadurch ist Rapid halt eben durch. Und dann haben Klagenfurt, Hartberg und die Austria die gleiche Punkteanzahl. Und wenn das der Fall ist, dann wird eine interne Tabelle mit allen direkten Duellen gezogen. Und da hat Hartberg dann die schlechtesten Karten und würde in die Quali-Gruppe gehen müssen. Und das letzte Szenario, Hartberg punktet, Klagenfurt verliert, dann wieder das direkte Duell wird herangezogen zwischen Klagenfurt und der Austria. Beide sind 2-2 ausgegangen und dann geht es um die Tordifferenz. Und da schaut es bei der Austria dann besser aus.
Um wahrscheinlich ein Tor.
Korrekt. Also jetzt Stand jetzt hat Klagenfurt nämlich +2 Tordifferenz, die Austria +1. Logisch, wenn Klagenfurt verliert, ist die Tordifferenz dann auf einmal niedriger als bei der Austria, wenn die auch gewinnt. Ja, also... Es ist mal wieder mega spannend. Bis zum Ende.
Noch, und dann, was weiß ich, ist die Austria noch 10 Minuten 3-0 hinten und es ist schon vorbei.
Korrekt.
Ist natürlich auch möglich. Also,
natürlich. Man zerbricht sich davor den Schädel, liest alle möglichen Variationen sich da einfach durch, zieht sich alles rein, was wäre wenn, und im Endeffekt können schon 5 Spielminuten alles über den Haufen werfen.
Spiel mal, was wäre wenn, beziehungsweise was passiert in deinem Kopf, Harald, am kommenden Wochenende?
Ich glaube, dass es die Austria nicht schaffen wird. Aus welchen Gründen auch immer. Erstens mal müssen sie halt tatsächlich die WSG einmal schlagen. Zweitens einmal muss Klagenfurt Rapid richtig ausgehen. Also die Chancen stehen nach wie vor meiner Meinung nach für die Austria am schlechtesten.
Ist ja auch überraschend, dass die Austria überhaupt in diese Situation jetzt gekommen ist. Also ich war fix davon der Überzeugung, dass an diesem Wochenende alle 6 Tickets für das obere Playoff eigentlich vergeben sind und dass da keine Spannung mehr drin ist am 22. Spieltag.
Habe ich ähnlich gesehen. Also ich war schon auch überzeugt, dass es das war für die Austria nach der Derby-Niederlage. Dass sie jetzt natürlich wieder schon im Rennen sind, muss natürlich wie wir aufgezählt haben, einiges in ihre Richtung laufen. Dennoch, ich sehe auch kein violettes Wunder. Also weiß nicht warum, aber ich sehe einfach ein Remis bei Klagenfurt gegen Rapid und damit ist die Sache gegessen.
Ist ja auch ein violettes Wunder, nur halt für die andere Austria.
Ja, korrekt.
Die beste Austria Österreichs dann erneut mit Austria Klagenfurt, wenn es wieder so kommen sollte. Also von dem her, ja, Chapeau jetzt schon an Peter Packholt und auch an TSV Hartberg, dass sie trotzdem auch in diese Konstellation wieder reingekommen sind, denn das ist nicht selbstverständlich für Vereine wie Hartberg und Austria Klagenfurt, auch wenn es ja mittlerweile schon so ein bisschen auch Tradition ist. Fast schon,
es ist überraschend für die Austria. Das kann man andersrum sagen. Es ist auch nicht selbstverständlich für Vereine wie Rapid und die Austria, dass sie in solche Situationen reinkommen, auch wenn es inzwischen fast schon Tradition ist.
Man ist es gewohnt.
Genau, vielleicht ist es einfach ein Rollenwechsel generell in der österreichischen Bundesliga, dass diese Positionen hierarchisch mittlerweile gewechselt werden. Aber, bitte?
Das ist ja eben aber auch das Geile an diesen Meistergruppen, und dieser Kampf um den Strich einfach, weil vorher hat es der Harald kurz einmal erwähnt, vor der Sendung, dass wer hätte gedacht, dass am 22. Spieltag das Austria-Heimspiel gegen eine WSG Tirol bei allem Respekt ausverkauft ist. Ja. Mhm. Das wäre ohne Punkteteilung, ohne Kampf um den Strich, wahrscheinlich mitten in der Saison nicht zu denken.
Sehe ich auch so. Und das ist eine schöne Brücke auch zu unserem nächsten Thema. Unser Titel ja heute, die Zukunft der Bundesliga, eine Reform steht an. Am 11. März tagen wieder die Bundesliga-Clubs, um über die Zukunft der Bundesliga zu sprechen. Harald, du hast was vorbereitet.
Mein Text zur Bundesliga-Reform ist, die Bundesliga bleibt, wie sie ist. Am nächsten Montag werden bei der Clubkonferenz der Bundesliga die Weichen für eine potenzielle Ligareform gestellt. Im Vorfeld wurde viel evaluiert und diskutiert. Übrig bleiben wird die Erkenntnis, es ist gut so, wie es ist. Die Zahl der Clubs bleibt bei 12 Teams. Nach dem Grunddurchgang wird die Tabelle geteilt. Einzig die Punktehalbierung könnte fallen, doch selbst das ist nicht in Stein gemeißelt.
Und bevor wir tiefer in das Thema reingehen, hören wir mal rein bei Christian Ebenbauer, Thomas Bichelmann und Robert Ibertsberger. Die haben wir nämlich beim Fußballkongress zu diesem Thema befragt.
Ich glaube, dass das derzeitige Format ein gutes ist, vor allem wenn man die gesamte Fußballpyramide in Österreich betrachtet.
Ich glaube, dass die Spannung für die Zuschauer da ist. Ich glaube, dass das mit der Punkteteilung, auch wenn es natürlich der eine oder andere Verein nicht so möchte, für mich als Zuschauer gut ist. Ich finde, dass dadurch eine Spannung da ist, die es so wahrscheinlich nicht gegeben hätte die Jahre.
Oben ist okay, ja, weil die Spannung höher ist. Unten profitiert immer der Letzte davon und die anderen, die sich die Punkte eigentlich oder diesen Punkteabstand zum letzten Platz erarbeitet haben, ist es etwas bitterer, das Ganze.
Bei der Anzahl der Clubs wird sich nicht maßgeblich was ändern, ist meine Einschätzung. Wie es mit der Punkteteilung weitergeht, das werden wir dann in den Sitzungen hören.
Also wenn das derzeitige Format gut ist, dann gibt es ja eigentlich auch keinen Grund, etwas zu verändern. Oder es werden, wenn dann, nur Nuancen adaptiert. So klingt das zumindest.
Ja, welche Nuance kann das sein? Also wahrscheinlich eh nur die Punktehalbierung im unteren Playoff, weil sonst wird sich da, glaube ich, nicht viel tun.
Ich glaube auch.
Und nicht einmal das, glaube ich, das passiert.
Ja. Also bin ich sicher, ob sich dafür eine Mehrheit finden wird, weil natürlich auch zu Recht etwa der FC Red Bull Salzburg argumentiert, wenn wir unten die Punkteteilung streichen, ist es nur fair, es oben auch zu tun. Hat natürlich was für sich, das Argument. Deswegen bin ich nicht sicher, ob sich da für eine Änderung eine Mehrheit findet.
Ich meine, jetzt sind wir in der sechsten Saison.
Sechste,
ja. Seit der
18/19, erstes Mal. Ja.
Wie findet's die Reform? Der Schmäh, den habe ich schon bei der letzten Aufzeichnung gesagt, du bist schon sehr alt, du hast viele Ligareformen miterlebt. Du kannst das vielleicht besser auch einschätzen, wie das im Vergleich zu den vorherigen Formaten.
Jetzt lasst mehr als vorher drüber, gell? Ist dir aufgefallen?
ich finde das Ligaformat, so wie es aktuell ist, grundsätzlich gut. Also die Spannung ist da. Natürlich kann man über die Fairness streiten. Es sind ein, zwei Kleinigkeiten, die ich jetzt nicht ideal finde. Da geht es aber eher um die Europacup-Playoffs. Also finde es nicht ganz richtig, dass unter Umständen der 8. Europacup spielen kann und der 5. nicht.
Ja, ich verstehe den Ansatz. Die Bundesliga sieht es eben dann eher so, damit, wenn du schon oben bist, dass trotzdem du dich jetzt aber nicht gehen lassen sollst, weil du ja sowieso dann schon im Europacup-Playoff bist, sondern der 6. Platz oder der 5. Platz sollen schon auch wehtun. Ich glaube, das kannst du nur so machen.
Ja, ich würde aber den Sieger der Quali-Gruppe automatisch Europacup-Playoff spielen lassen. Ich würde nicht den 7. gegen den 8. vorher ein
das
Spiel spielen lassen.
Das ist lächerlich. Es ist ja, glaube ich, nur ein einziges Spiel, gell? Und der 7. hat ja Heimrecht, aber ich finde es trotzdem auch einen Schmarrn.
Ja, der 8. macht keinen Sinn. Ja.
Nicht, das ist unlogisch.
Also das sicher auch so. Also das kann man sicherlich besser lösen. Aber es wird eben viel über die Punkteteilung gesprochen. Seien wir ehrlich, es wird nicht viel passieren, wenn dann nur unten, dass die Punkteteilung wegkommt, bleibt dabei. Also entweder nur unten oder gar nicht. So klingt das zumindest, man will ja trotzdem irgendwo die Spannung auch nach der Punkteteilung haben und das ist nur möglich in Zukunft, wenn man das beibehält, weil Salzburg wird auch wieder Saisonen haben, wo man 10, 15, 20 Punkte vielleicht auch Vorsprung haben wird und dementsprechend fällt und steht das mit diesem Ansatz, aber es gibt ja auch eine Möglichkeit weiter unten, um das etwas attraktiver zu machen, auch für die zweite Liga. Und dazu hat uns Didi Elsneck, Sportdirektor vom GRK, einen Input gegeben.
Ich glaube, in der zweiten Liga wäre es aus jetziger Sicht sicher ganz gut, vielleicht darüber nachzudenken, dass auch der Zweite in ein Spiel oder in ein Hin- und Rückspiel gegen den Vorletzten der Bundesliga geht, weil ich jetzt schon auch gemerkt habe, wie schwierig es ist, dann Erster zu werden. Voriges Jahr sind wir dann in den letzten Minuten Zweiter geworden. Wenn man da noch die Möglichkeit bekäme, trotzdem den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen.
Ein Relegationsplatz, Platz 2 der zweiten Liga gegen den Tabellenelften der Bundesliga. Ich bin großer Befürworter dieser Option.
Aus Sicht der zweiten Liga.
Ja, definitiv. Aber ich meine, irgendwer muss natürlich auch die schützende Hand über Liga 2 halten. Als inoffizieller Schirmherr der zweiten Liga. Na, aber ich meine, schau, wir haben jetzt gerade diese Konstellation in Liga 2. Der GRK ist vorne weg, hinten ist im Grunde auch schon der Drops gelutscht. Du hast jetzt seit 2-3 Monate, wo es gefühlt um wenig bis gar nichts geht. Schauen wir mal, wie es dann wirklich mit den Lizenzen auch weitergeht. Vielleicht wird es unten dann doch nochmal spannend. Aber vor allem, wenn man dann auch noch bedenkt, wie es in der Vorsaison abgegangen ist, GRK in der letzten 10 Minuten noch den Aufstieg verkackt und dass man da den Zweiten noch die Möglichkeit gibt, eben auch noch an der Bundesliga womöglich zu partizipieren, würde ich schon gerecht finden, wenn man zeitgleich die Punktehalbierung im unteren Playoff abschafft.
Jetzt aus Quali-Gruppensicht, einerseits fände ich es ein bisschen schwierig, wenn du als Achter Europacup spielen kannst und als Elfter absteigen kannst.
Ja, dann streichen wir den 8. Platz.
Ich meine, außerdem, was da natürlich schon auch reinspielt, ist, wie das künftige Format der zweiten Liga grundsätzlich ausschaut. Ja. Das ist ja im Gegensatz zu dem der Bundesliga ja noch alles andere als in Stein gemeißelt, wird sich aber auch erst ein bisschen später entscheiden. Am 30. April ist die Clubkonferenz der zweiten Liga. Vielleicht bewusst so angesetzt, dass man da in Sachen Lizenzen auch schon weiß, wie es ausgegangen ist, größtenteils. Schauen wir mal und weiß nicht, ob der Kuhhandel Relegation gegen Punkteteilung so wirklich funktioniert.
Ja, aber das würde Sinn machen. Patrick, komm, unterstützt meine These, dass das Sinn macht.
Sehr ungern, na Spaß. Aber nein, es wird für mich auch am meisten Sinn machen, eben 8. Platz streichen, weil das ist für mich halt eben, wie schon gesagt, der Schmarrn. Punkteteilung unten gerne weg, aber eben der Relegationsplatz, ja, bin ich auch ganz ehrlich, finde ich vollkommen in Ordnung.
Weil es auch spektakulär ist, finde ich, Relegationsspiele. Ja. Wir kennen es aus Deutschland, wo der Drittplatzierte der zweiten Bundesliga gegen den
Drittletzten,
16. Der deutschen Bundesliga, dann nochmal Relegation spielt. Den HSV hat dieses Spiel des Öfteren gerettet, Werder Bremen auch. Ein paar sind dann eben schon runtergegangen, aber ich würde es einfach auch spektakulär finden. Es ist einfach auch rein von der Attraktivität her. Diese Spiele, ich verstehe es, aus Vereinssicht ist das Katastrophen. Vor allem, wenn du aktuell nur diesen einen fixen Absteiger hast. Aber es ist sehr medienwirksam. Ich habe auch diese Relegation zwischen Austria Klagenfurt und dem SK St. Pölten sehr spektakulär gefunden.
Ja. Ich meine, wir können viel darüber diskutieren. Was sagt eigentlich Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer dazu?
Ich glaube, das ist ein durchweg kritisches Thema. Noch dazu, wenn man sich ansieht, dass natürlich die höchste Liga Interesse daran hat, dass man sagt, weniger Abstiegssorgen, vor allem wenn es um sechs Clubs in der Qualifikationsgruppe und dann zwei davon, ja, die Abstiegsgefahr vor Augen haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich von zweiter Liga-Seite, dass man sagt, es gibt mehr Ansporn, mehr Möglichkeiten hinaufzukommen und wahrscheinlich auch mehr Durchlässigkeit, was die Wirtschaft Wirtschaftlichkeit und die Finanzierbarkeit behandelt, weil ein Club, der zwar abgestiegen ist, kann natürlich aber bei 1,5 Aufstiegsplätzen auch wieder leichter aufsteigen. Also ich glaube sogar, dass das die heikelste Frage ist in der ganzen Diskussion, wenngleich ich eher davon ausgehe, dass es so bleibt wie derzeit.
Das ist sehr ernüchternd, finde ich, für meine persönliche Erfolge. Es wirkt jetzt nicht so, als wäre die Bundesliga angetan, diesen Relegationsplatz zu installieren. Oder die Bundesliga.
Ja, aber das als hielt es jetzt für realistisch.
Ja, ja. Und da sagt eigentlich alles.
Nichts wird sich ändern.
Nichts. Ja, ich finde es schade. Also, vielleicht gibt es noch einen Turnaround. Ich würde es mir wünschen. Es würde der Liga einen Mehrwert geben. Bleibe dabei, Relegationen. Denkt an Serie B. Ich meine, da wird mittlerweile, oder in Spanien, da wird ja der ganze Juni, wird da eine eigene Liga fast gestartet, um aufzusteigen.
Ja, aber jetzt holst du schon weit aus.
Das ist brutal.
Ja,
also, Serie B-Verhältnisse, wo du, glaube ich, gefühlt als Achter aufsteigen kannst und drei Plätze drunter dann in einen Abstiegsplayoff rein musst. Das sind Existenzen, die da scheitern.
Ja, und trotzdem
ist jetzt keine Vorzeige.
Aber schau mal jetzt, oder denkt noch an die Spiele Leicester gegen, Watford damals.
Natürlich sind Relegationsspiele sind geil. Ja.
Die sind ja legendärer als irgendwelche anderen
Spiele. Aber du musst auch verstehen, dass du als Verein jetzt nicht schreist, ja, bitte.
Schreudini, ja, das will ich auch. Ja, ich verstehe schon, trotzdem würde ich es mir wünschen, denn ich glaube, der österreichische Fußballfan wäre der große Nutznießer so einer Liga-Reform. Aber die Zukunft wird die Antworten mit sich bringen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann zurück mit unserer Rubrik First Pick.
Sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was die uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Wer ist der beste Bundesliga-Spielmacher der Nullerjahre? Das ist die heutige Frage, die wir gemeinsam mit unserer Community in der Rubrik First Pick beantworten wollen. Wie immer gilt bei uns dreien, es gibt keine Doppelnennung eines Spielers und wir wissen nicht, was die anderen gepickt haben. Wir lassen uns noch ein bisschen Zeit und hören mal rein bei Alexander Grünwald.
Ich glaube schon, dass es einige gegeben hat, aber mit dem ich zumindest noch zusammen gespielt oder oft trainiert habe als junger Spieler, war der Milenko Simovic und der war schon, sage ich mal, aus meiner Sicht hier der Beste. Ja, es war eigentlich so brutal zum Sehen, wenn man so als junger Spieler dazukommt, dass er einfach in jeder Situation unter Druck die richtige Entscheidung getroffen hat und auch im letzten Drittel, also die entweder den Assist vorm Assist, wie man im Eishockey auch sagt, oder auch den letzten Pass, also den hat er beherrscht auf engen Raum und war auf jeden Fall da wirklich top.
Gefällt mir schon mal sehr gut, Milenko Simovic.
Ja.
Sehe ich nämlich auch so und sehen auch ganz viele Laola 1-User, zum Beispiel Patrick Schimani hat geschrieben, eindeutig Milenko Asimovic, hat man jedes Mal gemerkt, wenn die Austria ohne ihn spielen musste, da ging gar nichts. Oder Franz Ferdinand, also von allen Zehnern, die in Österreich bisher gespielt haben, hat mir eindeutig Milenko Asimovic am besten gefallen, direkt verwandelter Eckball, diese Technik war schon noch eine Klasse drüber.
War einer, der Spiele im Alleingang entscheiden hat können, wenn er Bock gehabt hat. Wenn er keinen Bock gehabt hat, hat er relativ wenig gezeigt.
Ja, aber das hat den Spieler Milenko Simovic eben auch ausgemacht. Dieses, trotzdem so ein bisschen dieses Lethargische manchmal, diese Stimmungsschwankheit, diese Melancholie am Ball, die er versprüht hat, oder?
Ja, ich habe mir auf jeden Fall auch ausgeschrieben. Ich meine, er hat in 4 Saisonen für die Austria, hat sie eigentlich getragen. Also mit ihm ist auf jeden Fall viel, viel mehr aufgegangen als ohne ihn. Man hat auch in 4 Saisonen 30 Tore erzielt und 41 Assists. Also Chapeau.
Guter Mann.
Ja,
Wer ist dein Mann?
Mein Pick ist Steffen Hoffmann. Wenn er den Ball am Fuß hatte, dann wurde es gefährlich. Nicht umsonst hat er in den Nullerjahren 183 Scorer am Konto. Hoffmann war bekannt durch seine gefährlichen Freistöße, präzisen Torvorlagen und seine hohe Einsatzbereitschaft.
Der beste Moment von Lothar Matthäus bei Rapid, als er Steffen Hoffmann nach Hütteldorf geholt hat.
Einer der wenigen.
Ja, nein, also von dem her, also der Transfer ist damals wirklich aufgegangen und ja, hat die Nullerjahre bei Rapid geprägt. Rapid mit 25 Assists zum Titel 2008 im Grunde getragen, 2010 Torschützenkönig geworden mit 20 Toren als offensiver Mittelfeldspieler. In den 10er Jahren auch noch überragend, aber die Nullerjahre, das war schon Prime Hoffmann.
Ich würde sogar sagen, Steffen Hoffmann hat das ganze bisherige Jahrtausend des SK Rapid geprägt.
Ja.
In unterschiedlichen Funktionen. Ich glaube, der letzte Satz von Patrick ist ein wichtiger gewesen, der ihn auch unterscheidet von vielen anderen Spielmachern. Das war halt auch einer, der gekämpft hat am Feld. Der nicht nur gespielt hat, sondern gekämpft hat. Und ich glaube, auch das macht den Mythos Steffen Hoffmann aus. Und auch deswegen ist er so gut bei einem Verein wie dem SK Rapid angekommen.
So sieht es auch Andreas Fröhlich, Low-Lines-User, hat geschrieben, für mich ist es ganz klar, Steffen Hoffmann, keiner hat eine Mannschaft so sehr geprägt wie er. 2009, 2010 war mit 20 Toren als einziger Mittelfeldspieler in der Bundesliga sogar Torschützenkönig für die österreichische Liga. Ein Weltklasse-Spieler und ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte ihn auch als First Pick genommen, aber ich habe einen guten Backup, aber zunächst hat halt dein Pick.
Mhm. Ich habe mich für einen Außenseiter entschieden. Mein Pick ist Wladimir Janotschko. Ein klassischer Spielmacher, ein Unterschiedsspieler, einer, wegen dem man ins Stadion ging. Als Oki im Sommer 2001 von Skoda Xanthi zur Austria kam, versetzte er die Liga mit seiner Technik, seinen Toren und seinen Assists in Staunen. 2002 Österreichs Fußballer des Jahres, zweimal Meister und dreimal Cupsieger mit der Austria, zweimal Meister mit Salzburg und dann bei der Admira. Und hätten seine Knie mitgespielt, wäre noch so viel mehr möglich gewesen.
Kranker Spieler. Gefühlt war das wie ein Cheatcode der Austria, den sie damals eingelöst haben. Der war einfach um so viel besser als alle anderen. Hat mir extrem gefallen. Repulera war dann mau. Admira ist es wieder besser gegangen, aber die ersten drei Jahre bei der Austria, die waren überragend.
Also erstaunlich, dass er immer noch spielt im slowakischen Unterhaus mit 47 Jahren. Widerspricht ein bisschen meiner These, dass der Körper eigentlich schon längst kaputt war. Weil der hat nur mehr eines von vier Kreuzbändern. Und das, als er damals zur Austria gekommen ist, unter Ari Hahn, hat er mit einem gerissenen Kreuzband einfach einmal gespielt, ein paar Monate, weil es eh wurscht war.
Wahnsinn.
Ari Hahn, stimmt.
Und ich habe mir letztens noch einmal ein Highlight-Reel auf YouTube angeschaut. Damals kann es die Regel noch nicht geben, haben gelb für Trikot ausziehen, weil Wladimir Janotschko hat sich, glaube ich, wirklich nach jedem Tor sein Trikot auszogen.
Ja, der hat sich einfach leisten können, weil er sonst nie eine gelbe abgefangen hat. Kann natürlich auch sein. Aber deinem First Pick hat zum Beispiel auch Florian Hauenschild gehabt. Der hat nämlich geschrieben, Janotschko war schon einzigartig auf seine Art. Libos Jonko war auch ganz großes Kino und natürlich auch Steffen Hoffmann, aber unterm Strich ist es für mich Janotschko. Janotschko für mich ja schon auch der klassische Zehner. Nicht über diese Seite kommend, ähnlich wie mein Steffen Hoffmann über rechts, Asimovic auf links.
Ja, über links kommen, ja. Janotschko war schon der klassische Zehner. Ja.
Denn ich habe jetzt auch nicht unbedingt einen klassischen Zehner.
Lass mal hören.
Ich lasse euch mal hören.
Erstmals heute.
Was heißt das? Mein First Pick. Ivica Vastić. Stürmer, hängende Spitze oder Zehner. Im Grunde war Ivo alles und funktionierte überall. Ob bei Sturm am Verteilerkreis oder beim LASK. Vastić stand auch in den Nullerjahren für Tore und Vorlagen. Und mir hat eben auch dieses Comeback beim LASK so extrem gut gefallen, dass er da in die zweite Liga gegangen ist, den LASK, ich meine, der ist zweimal Torschützenkönig geworden, hat den LASK in die Bundesliga geschossen. Ich habe es, glaube ich, in 1001er-Panier-Episoden mittlerweile auch schon erwähnt, aber auch, dass er sich dadurch dann noch in den Eurokader von 2008 katapultiert hat und das mit einem Alter von 38, 39 Jahren ist er dann zum ältesten Torschützen einer Europameisterschaft geworden mit seinem Elfer gegen Polen. Also da hat schon extrem viel funktioniert bei Ivica Vastić in der Karriere.
Also über jeden Zweifel erhaben, was sein fußballerisches Können angeht. Wie gesagt, für mich eher Stürmer oder hängende Spitze als klassischer Spielmacher.
Ja. Das ist ja generell. Also es hat zum Beispiel, viele haben auch Ivica Vastic als First Pick genommen, zum Beispiel auch der Michael Lebanek, ganz klar Vastic, ohne Diskussion und wenn und aber. Er zeigte bei Sturm Austria und dem LASK für die damalige Zeit in unserer Bundesliga außergewöhnliche Leistungen. Mich hat es ja auch überrascht, dass er nie den Sprung zu einem größeren Verein gewagt hat. Ich meine, Japan, ja, ist ein Abenteuer, aber der hätte ja eigentlich das Potenzial gehabt, in einer großen Liga auch zu realisieren, da bin ich mir sicher. Aber es ist eben die Frage, was ist ein Spielmacher? Und die Rolle eines Spielmachers hat sich eben in den Nullerjahren auch so ein bisschen entwickelt.
Richtig, ja. Also es hat schon noch ein paar von diesen klassischen Zehnern gegeben, aber halt je nach Spielanlage nicht mehr so viele. Aber wer wäre dann noch in den Top 10? Also für mich ein klassischer Zehner ist Wickerl Drechsel.
Der beste Österreicher, der nie in einem im Nationalteam einberufen worden ist. Also ich glaube, er hat einmal für die U21 gespielt, aber nie fürs Nationalteam. Der ist der klassische Zehner, hat Ried in den Nullerjahren auch getragen, wie es Hoffmann bei Rapid war. Zum Beispiel der Micha Pesek hat geschrieben, wenn der Sieger nicht Sami Muratovic, Milenko Asimovic oder Ivica Vastic heißt, gebe ich offiziell meinen Glauben an das Gute im Menschen auf. Sami Muratovic haben wir noch gar nicht angesprochen.
Das wäre mein Reserve-Pick.
Ja, habe ich auch hinter weit oben gehabt. Ja.
Dann noch zwei Inputs. T-White 91, Asimovic war absolut top, aber gibt einige Highlights wie Janoczko, Hoffmann, Muratovic, Pšenček, Naščiače. Hat halt, glaube ich, nie ganz das abgerufen konstant, was er eigentlich hätte können. An den kann ich mich wirklich kaum erinnern.
Naščiače oder Alesče?
Naščiače, also Austria-Wien.
Ja, Austria-Wien.
War aber mehr defensiver Mittelfeldspieler.
Eben, ja. Alesče war schon auch richtig gut, aber wie gesagt, dafür waren die... Das sind eher an einer Hand abzuzählen, die Leistungen bei der Austria, wo er stark war.
Ja, also, aber war das so stark bei den Freistößen?
Der war schon richtig, richtig klasse. Pšenček, ja klar. Ja. Almedin Hota haben wir auch noch diskutiert gehabt.
FC Kärnten und auch beim LASK richtig performt und eben auch so dieser klassische Zehner. Und Kollege Günther Schrenk hat auch einen ganz anderen Spielertyp reingebracht. Als Tiefenspielmacher geht nichts über Branko Boskovic.
Guter Achter gewesen auf jeden Fall, ja. Sehr solide.
Die Kombination mit Steffen Hoffmann war eben auch so explosiv.
Er war schon auch ein Schlüsselspieler.
Was uns auffällt ist, ich glaube, drei Viertel Ex-Jugoslawien, oder?
Ja.
Also der einzige Österreicher, über den wir jetzt da geredet haben, ist Wickerl Drechsel. Und Ivo Vastic, aber halt...
Steffen Hoffmann haben wir einen Deutschen.
Ja.
Ja.
Also so, deswegen sage ich drei Viertel.
Ja, aber das waren eben auch die Spieler, ich meine, die glaube ich auch mit dieser Roter Stern Belgrad-Ära aufgewachsen sind.
Richtig.
Und da war eben auch ein Dejan Savicevic, Entschuldigung, den haben wir noch gar nicht angesprochen. Anfang des Jahrtausends ja auch noch bei Rapid. Das ist für mich so dieser klassische Zehner der 90er Jahre, der jetzt nicht so dynamisch war, eher behäbig, sehr diebenhaft. Aber was der für geniale Pässe damals abgeliefert hat. Also sowas hat es in der österreichischen Bundesliga, glaube ich, wird es auch.
Ich glaube, das machen wir für die 90er Jahre, machen wir das auch noch einmal.
Müssen wir auf jeden Fall
machen. Musst du ein bisschen Geschichtsbücher wälzen. Ja.
Super, danke.
Aber ich glaube, das kann
sich
schon,
zahlt sich aus.
Das kann sich schon sehen lassen. Wir haben Milenko Asimovic, wir haben Steffen Hoffmann, wir haben Wladimir Janoczko und wir haben Ivica Vastic. Und ich glaube, wir haben auch fertig mit dieser Episode der ANSA-Konferenz. Zum Abschluss nochmal die Bitte an euch da draußen, wenn euch dieses Format taugt, dann supportet uns mit einem Follow oder Like auf YouTube bzw. 5 Sternen im Podcatcher eures Vertrauens. Der Harald zeigt auf.
Eine Sache müssen wir zum Abschluss noch sagen. Nächste Woche, es steht noch nicht genau fest, wann und wie die ANSA-Konferenz erscheint. Wir übersiedeln nach über 20 Jahren. Schauen wir mal, was passiert nächsten Montag.
Wir wissen so nicht, ob es am Montag wirklich online geht. Ich bleibe dabei, es wird nichts.
Insta-Live.
Umzug-Stress, vielleicht irgendwie auf Instagram oder YouTube live, aber das ist...
ANSA-Konferenz on Tour im neuen Büro.
Sowas in etwa. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Bis zum nächsten Mal bei der ANSA-Konferenz. Ciao.
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 Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen.
Es sind ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, also ich habe keine Worte jetzt.
Aus.
Ende.